Herr Dr. Neuhaus, die RWE stellt sich ja als großer Konzern und ein Konzern, der gerade hier in Essen eine historische Bedeutung hat, völlig neu auf. In einer Zeit einer gewaltigen Veränderung der Energielandschaft, wo auch internationale Entwicklungen sich anbahnen, die teilweise noch gar nicht absehbar sind. Wo sehen Sie die zukünftigen Geschäftsfelder Ihrer Abspaltung des ehemaligen Großkonzerns RWE?
Wir haben von zukünftigen Geschäftsfeldern im Bereich der Verteilnetze, des Vertriebsgeschäfts und insbesondere vieler technischer Innovationen. Durch die Energiewende nimmt die Anzahl von Kunden, die zukünftig ihren Strom produzieren wollen, deutlich zu. Aus Kunden werden Produzenten und Konsumenten gleichzeitig. Und dementsprechend müssen wir auf der einen Seite die Verteilnetze ertüchtigen, damit sie in der Lage sind, diesen dezentralen Strom aufzunehmen. Gleichzeitig müssen wir aber auch Produkte für die Kunden anbieten, die ihnen das Energiemanagement, also den sinnvollen Umgang mit eingespeister Menge und verbrauchter Menge optimieren, anbieten. Beides tun wir. Darüber hinaus sind wir in Innovationsfeldern unterwegs, wie im Bereich der Elektromobilität. Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen für den Mobilitätssektor und betreiben deswegen in Deutschland und europaweit das größte Ladenetz, 4.700 Ladepunkte, die wir derzeit haben. Wir machen das auch neuerdings in Kalifornien, die auch ja was Umwelttechnologien angeht, eine führende Rolle in den USA einnehmen und setzen verstärkt auch darauf, erneuerbare Energien dezentral einzusetzen, eben möglichst nah am Kunden, am Verbraucher.
Nie hatte der Verbraucher ja eine so große Auswahl und Mitwirkungsmöglichkeiten, wie sie heute durch die Entwicklung geboten bekommt. Noch sind auch viele dieser von Ihnen aufgezählten Möglichkeiten der Elektromobilität noch im Wettbewerb relativ kostenintensiv für den Verbraucher. Glauben Sie, dass auf lange Frist die Elektromobilität wirklich massenkompatibel wird?
Ich glaube schon, weil wir unterschiedliche Treiber haben, die dieses Geschäft nach vorne entwickeln. Auf der einen Seite haben wir in Deutschland gerade in Mittagsstunden, wenn Photovoltaik massiv produziert, Überschüsse an Strom, den wir speichern müssen. Da kann natürlich Elektrofahrzeug helfen. Gleichzeitig haben wir aber auch natürlich Summe, auch gerade jetzt nach den Pariser Beschlüssen, die Notwendigkeit, in allen Sektoren zum CO2-Minderungsziel beizutragen, also quasi die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Und das heißt, wenn man auf der einen Seite einen Überschuss hat an erneuerbarem Strom, den man speichern und sinnvoll einsetzen muss, und auf der anderen Seite versucht auch fossile Brennstoffe aus dem Mobilitätssektor rauszunehmen, dann ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Dazu kommen auch Vorteile der Elektromobilität, zum Beispiel im Bereich des Feinstaubs. Ist im Bereich der Vorteile in der Lärm, was für Städte oder Innenstadtanlagen wichtig wird. Und aus diesen Gründen sehen wir, dass eigentlich alle fundamentalen Treiber dafür sprechen, dass dieses Geschäftsfeld wächst. Was hindert es derzeit daran? Wir haben natürlich, Sie hatten das Thema angesprochen, preislich gesehen, noch, das ist noch relativ teuer, was an Elektrofahrzeugen dort derzeit im Markt ist. Wir sehen aber bei den Entwicklungen, die weltweit auf dem Produktionssektor stattfinden, dass dort sicherlich bei der Entwicklung der Batterietechnologie, bei der Entwicklung der Ladeelektronik und auch letztendlich bei den Stückzahlen Kostendegressionseffekte kommen. Und die führen dann auch mittelfristig dazu, dass wir in vergleichbare Preislagen kommen. Und dann ist das Thema für mich keine Frage mehr der Massenmarkttauglichkeit, sondern nur die Frage, wie schnell geht es dann.
Eine derartige Intention setzt natürlich voraus, dass man auf der politischen Ebene Bedingungen schaffen könnte, die eine Konzentration auf ein Ziel festsetzt. Denn wenn Sie beispielsweise große Mengen von Fahrzeugen als Speicher benutzen wollen, muss diese Menge zunächst gegeben sein. Ist man in diesen Planungen eigentlich etwas zu futuristisch? Könnten solche Planungen an der praktischen Durchführung, auch der politischen Durchführung scheitern?
Ich sehe das Thema Elektromobilität nicht nur auf der politischen Agenda in Deutschland, sondern vieler europäischer, aber auch vieler Überseeländer ist. Weil das Thema Umstellung auf erneuerbare Energien ist kein rein deutsches, sondern ein internationales Thema. Und ich sehe derzeit durchaus auch einen Wettbewerb von Regulierungssystemen für Elektromobilität. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in Deutschland zum Beispiel von regulatorischen Vorgaben anderer Länder und Anreizmechanismen dort zu lernen. Und diesen Vorteil kann die Politik und spielt sie auch in meinen Augen gut aus.
Dabei ist natürlich die Voraussetzung ein gut funktionierendes Netz. Und Sie sind im Wesentlichen ja auch beim Netzausbau in der Entwicklung. gleichzeitig ist die Tendenz, auch wenn wir es international vergleichen, dass Verbraucher mehr und mehr autark werden wollen. Mhm. Das heißt, eine Entkopplung von Netzen. Mhm. Entsteht da für Sie ein Problem der Zukunft?
Nein, ein Problem entsteht damit nicht, weil Autarkie ja in der Regel nicht am Hausanschluss endet. Sondern wir leben ja bei erneuerbaren Energien, das ist ein gutes Beispiel, dass die hauptsächlich, gerade die größeren Anlagen, im ländlichen Raum gebaut werden, weil dort die räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Also sie haben Platz für größere Photovoltaikanlagen, sie haben Platz für Windkraftanlagen. Gleichzeitig ziehen aber mehr und mehr Menschen in die Städte. Das heißt, der Anteil der städtischen Bevölkerung nimmt relativ zur Landbevölkerung zu. Das heißt, die Energie wird zukünftig stärker in den Städten verbraucht. Und dazwischen sind die Verteilnetze. Das heißt, Autarkie ist im Wesentlichen eine regionale Autarkie, die zu einer, man könnte sagen, regionalen Eigenversorgungswirtschaft führt, aber immer jemanden braucht, der technisch dieses dann zugegebenermaßen kleinere Gebilde, nämlich das regionale Netz, das entsprechend managt. Gleiches Thema haben Sie zum Beispiel auch innerhalb einer Straße. Nicht jeder Einwohner einer Straße verfügt über eine Fläche, eine Photovoltaikanlage aufzustellen. Er hat aber Überschüsse. Und es ist durchaus denkbar, dass eine Photovoltaikanlage des einen Nachbarn ein Elektroauto des anderen Nachbarn, der keinen Platz für eine solche Anlage hat, lädt. Das heißt, wir haben auch auf der örtlichen Verteilungsstufe, also quasi in dem Straßensystem, haben wir auch die Notwendigkeit, die Netze auszubauen, die Netze intelligenter zu machen. Wir bauen ein Internet der Energie, in dem wir verschiedene Komponenten, Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Ladesäule, miteinander kommunizierbar machen, haben dafür auch einen weltweiten Standard entwickelt namens Lembit, den wir jetzt einsetzen dafür, um eben dieses Internet der Energie zusammen mit dem Internet der Dinge zu schaffen. Und damit ist Autarkie zwar ein, könnte sagen, bilanzielles Thema, also wir versuchen die Überschüsse, die da sind, wenn sie anfallen, zu nutzen, aber es ist nicht zwangsläufig ein Thema, was dazu führt, dass wir keine Netze mehr brauchen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen eine regionale Verteilnetzstufe, wir brauchen eine örtliche Verteilnetzstufe und wir brauchen parallel dazu noch ein Telekommunikationsnetz, weil wir jetzt ja die Verbrauchssituation und die Einspeisesituation an unterschiedlichen Punkten innerhalb einer Straße oder innerhalb einer Region entsprechend überwachen müssen und steuern müssen und daraus auch Produkte kreieren müssen. Wir haben dazu Beispiele in der Eifel, im Beispiel auch in Mülheim gebaut, wo wir das heute schon demonstrieren, wie das funktioniert. Aber das wird das Modell der Zukunft sein.
Das setzt aber auch eine gewisse Solidarisierung in der Zielsetzung voraus. Nun zeigen dann Entwicklungen im Ausland, dass das oft konterkariert wird, weil sie so viele Beteiligte haben. Sie haben den Verbraucher, der möglicherweise sich vollkommen entkoppeln will und dieser Übertrag, von dem ein Netz lebt, gar nicht dann entstehen kann. Könnte das auch für uns ein Problem werden? Oder wie lange, glauben Sie, wird es dauern, eine derartige Entwicklung in dieser Gesellschaft umzusetzen?
Ich glaube, die Gesellschaft und der Kunde entwickelt sich zunehmend, ich habe es zu Anfang kurz dargestellt, zunehmend ja auch zum Produzenten. Wir werden aber trotzdem eine Imbalance haben. Also nicht jeder Kunde kann auch gleichzeitig Produzent werden, weil er zur Miete wohnt zum Beispiel, weil er vielleicht ein Haus hat, was die Fläche nicht hergibt, die Dachausrichtung nicht hergibt und dergleichen. Das heißt, wir werden in dieser neuen Energiewelt nach wie vor, man könnte sagen, regionale Gemeinschaften brauchen. Wie die zusammenarbeiten, wie das technisch funktioniert, das ist ein Wachstumsfeld für uns. Aber die Parteien in so einem Ökosystem werden sich ihre Rolle von ganz alleine suchen. Und weil wir ja insbesondere aus innovativen Branchen, der Telekommunikation, des Internets, heute Modelle sehen, die sich auch entwickelt haben über Zeit, kooperieren wir mit diesen Unternehmen, wie zum Beispiel Google, sehr eng zusammen, um eben sehr früh zu lernen, wie diese partizipativen Modelle auch auf einer Gemeinschaft funktioniert, wo eine Kundenlieferantenbeziehung nicht mehr so klassisch ist, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren war.
Wenn wir am Beispiel der Windkraft sehen, dass die Entwicklung ja rasant vorgeht. Auf der einen Seite die sehr kostenintensive und auch gegen politischen Widerstand durchzusetzende Windkraft mit Großanlagen. Auf der anderen Seite im Ausland sehr stark forciert Kleinstanlagen, die im Wesentlichen schon fast im Straßenbild nicht mehr erkennbar sind. Kommen da wiederum Probleme auf uns zu, dass die Entwicklung eigentlich so schnell ist, dass man als Unternehmen eigentlich immer hinterherläuft?
Nicht zwangsläufig. Die Windkrafttechnologien, die wir verwenden heute, bedienen und besetzen alle Sektoren, die Sie angesprochen haben. Wir sind natürlich als Unternehmen gut darin, Offshore-Windpark-Projekte umzusetzen, also Projekte umzusetzen, wo größere Anlagen gebaut und betrieben werden müssen. Wir haben erfolgreich einige dieser Anlagen jetzt kürzlich in Betrieb genommen. Wir haben aber gleichzeitig auch ein nicht umfangreiches Portfolio an Anlagen auf dem Land, also die sogenannten Onshore-Anlagen, die dann in diese regionalen Energiekonzepte rein müssen. Ich glaube, was wir sehen müssen, ist, wir leben in einer Zeit der technologischen Revolution. Nicht nur im Energiesektor, wo Photovoltaik von der Produktion her günstiger wird, wo die Windkraftanlagen mit ihrer Ausbeute und ihrer Leistung höher werden, sondern wir haben ja auch eine technologische Revolution in vielen anderen Branchen, im Bereich der Biotechnologie, der Nanotechnologie, des Kommunikations- und Informationssektors. Und daraus resultieren für uns im Wesentlichen die Situation, dass wir bei den Projekten, die wir machen, immer die neueste Technologie einsetzen, auch Erfahrung mit dieser neuen Technologie einsetzen. Aber was man nicht vergessen darf, auch weil diese Anlagen ja dann doch über 20 Jahre betrieben werden, teilweise länger, auch das Betreibern auch wichtiger wird. Also die technologische Fortschritt ist ja oft nur in der Produktionskosten oder in der Auslegung und Dimensionierung der Anlage da. Aber eine Erfahrung zu sammeln, wie ich 20 Jahre lang etwas betreibe, das ist eine völlig andere Kernkompetenz, die wir natürlich entwickeln. Und da gibt es dann keinen Technologienachteil. Beispiel Superleiter. Wir haben hier in Essen ein superleitendes Kabel vor 2 Jahren in Betrieb genommen. Das längste superleitende Kabel weltweit, was im realen Betrieb ist. Gemeinsam entwickelt mit einem Hersteller, der hier moderne Produktionstechniken eben aufgrund dieses Projektes entwickelt hat. Wir nutzen das jetzt seit 2 Jahren nicht in einem Pilotprojekt, nicht in einer, kann man sagen, Laborsituation, sondern tatsächlich zur Versorgung der Essener Innenstadt. Sammeln aber über die 2 Jahre Know-how darüber, wie betreibe ich so etwas? Was für Ereignisse treten ein? Wie gehe ich mit bestimmten Verbrauchs- oder Lastsituationen um? Und dieses Betreiber-Know-how hat auf der ganzen Welt derzeit kein Mensch. Die Produktion von Kabeln, das können andere vielleicht kopieren, aber tatsächlich der Betrieb eines solchen Verbundsystems, da haben wir einen Know-how-Vorsprung. Und das sind zum Beispiel Dinge, die wir im Rahmen von solchen Umwelttechnologien, wie Elektromobilität war ein anderes Beispiel, die wir uns erarbeitet haben in den letzten 8 Jahren und die wir natürlich auch dann weltweit vermarkten und wo es dann auch tatsächlich eine Technologie oder einen Know-how-Vorsprung gibt.
Bleiben dann noch die beiden Bereiche A der Speicherung und auf der anderen Seite der Erzeugung. Also das Netz ist das eine. Mhm. Bei der Speicherung ist ja wohl der größte Wandel zu erwarten, weil wir dort ja doch eigentlich fast noch im Forschungsstadium stehen. Wie kann sich so ein großes Unternehmen, wo Sie ja auch eine gewisse Planungssicherheit brauchen, mit einem vernünftigen Verhältnis von Investition und Nutzungserwartung aufstellen, wo international eigentlich laufend neue Speicherungsmöglichkeiten auf den Markt kommen oder erforscht werden und auch die zukünftige Entwicklung dort ja doch einen starken Wandel. Sie sprachen eben vom Begriff der Revolution. Also ich glaube, der wird am ehesten im Bereich der Speichertechnik sich darstellen.
Ja, ich gebe Ihnen recht, auf dem Speichertechnologie tut sich einiges. Interessanterweise getrieben auch durch die Elektromobilität, weil die hat andere Anforderungen an die Speicherkosten, an Gewicht und an die Ladefähigkeit. Ihren Punkt nochmal etwas stärker zu vertiefen. Wir sind über das Stadium der reinen Forschung und Entwicklung weit hinaus. Wir verkaufen tatsächlich seit Anfang des Jahres schon Speicher für den Hausgebrauch. Wir haben im Angebot ein Speicherprodukt dimensioniert so zwischen 5 Kilowattstunden und 13 Kilowattstunden modular aufbaubar. Wir haben schon mehrere hundert dieser Speicher tatsächlich verkauft, die vor Ort dann auch Einsatz finden bei Kunden, die eine Photovoltaikanlage haben. Und auch hier als Beispiel, unser Know-how liegt nicht in der Produktion und Entwicklung neuer Speichermedien. Dazu sind erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig. Es sind aber auch hohe Investitionen notwendig in Produktionsanlagen, Fabriken. Unser Know-how besteht darin, vorhandene Technologie, und zwar immer die neueste, im Markt mit unseren klassischen Produkten zu verbinden, zu einem Kundenangebot, was der Kunde kauft, das technologisch bei ihm zu Hause in das Energie- und Netzmanagement einzubinden. Die Investitionen in diese Bereiche sind deutlich kleiner, weil sie keine große Anlage und große Fabrik bauen müssen, weil sie nicht auf eine Technologie setzen können, sondern weil sie bei den hunderten von verfügbaren Speichertechnologien, die wir auf der Welt haben, immer die aktuellste nehmen können und dann gemeinsam mit in der Regel dem Hersteller daraus ein vermarktungsfähiges Produkt entwickeln, was aber immer ein Stück Energiemanagement, immer ein Stück Umgang mit diesem Produzenten-Konsumenten-Verhältnis beinhaltet. Und das ist dann das Wachstumsfeld, was nicht so kapitalintensiv ist.
Im Ausland stellen wir fest, dass die Energieerzeuger bzw. Vermarkter sich sehr stark an die Forschung binden. Das heißt, die Interaktion zwischen Forschung und dem Unternehmen ist sehr, sehr eng. Inwieweit arbeiten Sie mit Forschungsinstituten zusammen? Inwieweit binden Sie sich selbst an die wissenschaftliche Szenerie?
Forschung ist für uns ein wichtiges Feld. Wir haben eine Reihe von Projekten, die auf der Tafel drüben dargestellt sind, die wir mit Fördermitteln des Landes, des Bundes und europäischer Institutionen machen, wo wir ganz eng Institute dabei haben. Das sind die Max-Planck-Institute, die Fraunhofer-Institute, das sind viele Universitäten, auch gerade aus der Region hier, weil eben die Forschung und Entwicklung nicht nur auf der Materialienseite stattfindet, sondern insbesondere, wie ich es vorhin dargestellt habe, auf der Systemintegrationsseite stattfindet. Ich bin selbst hier im Max-Planck-Institut im Kuratorium und stelle über diese Art und Weise sicher, dass Ergebnisse der chemischen Energiekonversion, denn auch die wird wichtig werden für die Speicherung von Energie, dass die entsprechend mit einfließen. Und wir sind in Summe bei einer Reihe von Projekten tätig, wo immer Forschungsinstitute mit dabei sind, die dann entsprechend Begleitforschung machen oder auch Erfahrungen aus dem realen Betrieb für die Weitererforschung der Anforderungen an Materialien treiben.
Abschließend, in welche der Sparten, Wind, Wasser, möglicherweise chemische oder geothermische Energiegewinnung, in welchem Bereich, glauben Sie, wird für diese Region, denn wir leben hier in einer Region, ca. 5 Millionen, der Großraum, wohl für die größte Bedeutung erlangen?
Ich glaube, hier in der Region, ich definiere die jetzt ein bisschen weiter als nur das Ruhrgebiet, weil ich vorhin ja darauf hingewiesen habe, wir brauchen die Flächen des Münsterlandes und des Bergischen Landes. Wird das Thema im Bereich Onshore-Wind sein? Das wird das Thema im Bereich Photovoltaik sein, was die ländlichen Lagen angeht. Es wird das Thema sein, ein regionales Energienetz zu bauen. Das Münsterland, kann man sagen, wird dann quasi die Batterie des Ruhrgebiets werden, so wie der Bergische Bereich auch im Süden. Und gleichzeitig werden wir natürlich im Ruhrgebiet insbesondere das Thema haben, wie nutzen wir überschüssigen Strom zur Wärmegewinnung und Wärmespeicherung. Anders als Strom ist ja Wärme heute in erheblichem Maß speicherbar. Wir können auch Strom, der aus erneuerbaren Quellen ist, in Gas umwandeln und die bestehenden Gasnetze nutzen. Und da das Ruhrgebiet natürlich erhebliche Wärmesenken hat durch viele Anlagen, die hier stehen, viele Menschen, die hier wohnen, wir gleichzeitig aber die lokalen Überschüsse auch sinnvoll einsetzen müssen, bestehen natürlich erhebliche Potenziale, wenn man den erneuerbaren Strom aus der Region für die Energieverwendung hier in der Region einsetzt.
Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.